Herzlich willkommen zum Energiedenker-Podcast. Ich bin Daniel Schmidt, einer der Gründer von Memodo. Heute habe ich zu Gast Christian C. Er ist Managing Director von Peakplan. Mit Christian unterhalte ich mich heute darüber, wie Memodo Tesla geholfen hat, erfolgreich zu werden. Wie Christian geholfen hat, ohne Reichweitenangst mit dem Elektroauto quer durch Europa zu fahren. Und vieles, vieles mehr. Bleibt dran und viel Spaß. Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Runde Energiedenker-Podcast. Heute habe ich mir wieder einen speziellen Gast eingeladen, den Christian. Christian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Christian und ich haben eine Vorgeschichte. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen länger. Da werden wir heute auch, denke ich, drüber sprechen. Müssen wir eigentlich
fast. Unbedingt, ja. Sehr gerne.
Unbedingt, jawohl, machen wir. Bevor wir das tun, würde ich aber dich erst mal bitten, unseren Hörern und Hörerinnen einmal zu erzählen, wer du eigentlich bist und was du machst, beziehungsweise wollen wir natürlich über deine Vergangenheit sprechen. Also was hast du bisher eigentlich so gemacht?
Ja, also lieber Daniel, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist mein erster Podcast, aber ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und vielleicht schaffen wir es später auch darüber zu sprechen, warum Tesla und Memodo die Erfolgsgeschichten sehr parallel oder enge Parallelen haben. Ja. Wäre vielleicht auch spannend für die Zuhörer.
Das müssen wir unbedingt machen.
Genau. Also zu meiner Person, ich bin 41 und ich bin seit über 15 Jahren in der Energiebranche tätig. Habe 2009 bei E.ON begonnen in der internen Beratung, durfte Smart Grid Projekte machen, weil früher war die Energielandschaft so, Strom wurde erzeugt von den großen Kraftwerken und ist dann bis zum Endkunden oder zur Industrie geflossen, aber es gab keine Produktion im dezentralen Netz.
Und so kennen wir es alle.
Genau, aber
Stecker in die Steckdose, Strom kommt raus, alle sind happy.
Genau, richtig. Aber 2009 hatte das Bayernwerk schon Probleme, dass es Tage gab, wo so viel erneuerbare Solarproduktion im Netz war, im Verteilnetz, dass die zurückgespeist haben in die Mittelspannung. Und das hat die vor riesen Herausforderungen gestellt, weil die gar keine Mess- und Regeltechnik hatten. Und dann hatten, also die Regionalversorger von E.ON hatten damals dann schon Pilotprojekte und gesagt, wir müssen Regelmesstechnik in die Verteilnetze einbauen, damit wir überhaupt mal verstehen, was passiert da eigentlich. 2009 war das, also sehr, sehr früh. Und das war ein spannendes Projekt, das habe ich ein halbes Jahr lang begleitet. Und aber in Summe ging das Projekt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre, wo die verschiedene Pilotphasen, Pilotprojekte untersucht haben.
Okay.
Und dann hatte ich das Glück, dass ich auf das E-Mobilitätsprojekt von E.ON kam.
Das war wann?
2011.
Okay.
Und früh. Sehr früh. Wir hatten damals die Überlegung, lasst uns eine Wallbox bauen, die ein gesteuertes Laden ermöglicht. Also ein bisschen wie so ein Nachtspeicher, also die Ladezeit in die Nachtstunden verschieben, mit einer iPhone-App steuerbar. Jetzt werden die Zuhörer sagen, toll, kann ich heute, ist ja nichts Neues. Aber 2011 war so, dass das iPhone 2007 erst auf den Markt kam, das Android 2009 und der BMW i3 war 2011 noch gar nicht verfügbar. Der kam erst ein Jahr später. Also das relativiert so ein bisschen, wie früh das eigentlich war.
Yeah.
Kann man fairerweise sagen, es war vielleicht zu früh, weil es gab gar keine Autos. Und dann kam auch noch Fukushima und E.ON hatte andere Sorgen und die Gelder wurden entsprechend zusammengestrichen, weil man sich auf das Kerngeschäft erstmal fokussieren musste, weil keiner genau wusste, wie geht's weiter, weil Kernkraftwerke waren damals die großen Gewinntreiber von E.ON und die Abschaltung stand ja dann im Raum und dann war einfach die Sorge, wir müssen das Geld erstmal zusammenhalten.
Ja.
Ich fand das Thema Elektromobilität aber so genial, dass ich gesagt habe, ich will in der Thematik bleiben und bin dann zum Mobility House gegangen. Mobility House kennt man heute. Herbert Diess ist mittlerweile ein Anteilseigner oder ist im Beirat.
Macht auch immer fleißig Werbung dafür.
Genau, ja. Richtig. Und die hatten auch, also 2011 war das auch schon die Vision Vehicle to Grid. Also das Rückspeisen von Energie aus der Fahrzeugbatterie ins Heimnetz oder ins Stromnetz und entsprechend die Leistung aggregieren und anbieten am Markt. Es war auch extrem früh. Sie hatten ein Pilotprojekt mit Toyota damals, wo sie das gezeigt haben, dass es funktioniert. Aber auch da, ich meine, es gab keine Fahrzeuge de facto und die Fahrzeuge, die es gab, die konnten es nicht. oder hätten es vielleicht gekonnt, aber es war softwareseitig nicht freigeschaltet.
Ich habe eine blöde Frage.
Ja.
Wenn es zu der Zeit ja quasi noch keine Fahrzeuge gab, klar hat man von Tesla zu der Zeit auch schon gehört, aber ich sage jetzt mal, die ganzen etablierten Autobauer hatten noch nicht wirklich was Vorzeigbares. Wieso hast du an das Ganze damals schon geglaubt? Also was hat dich denn davon überzeugt, jetzt genau in dem Bereich zu arbeiten?
Ich bin bei E.ON den Tesla Roadster gefahren und ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Das ist auf dem Lotus Elise. Unfassbare Beschleunigung, 2,9 Sekunden, glaube ich, auf 100. Wenn du das einmal gefahren bist, dann weißt du, okay, ich habe noch nie was Besseres erlebt. Und das muss die Zukunft sein. Ich wusste es natürlich nicht, aber mir hat die Thematik Spaß gemacht. Ich war nicht verheiratet, ich hatte keine Kinder.
Du konntest noch was riskieren.
Ja, genau. Ja.
Aber es ist tatsächlich heute immer noch so. Also ich kenne das von mir selbst. Das greife ich schon ein bisschen vor, Tesla und so weiter. Aber wir hatten auch schon relativ früh, ich glaube 2015, haben wir bei Mimodo den ersten Tesla angeschafft als Firmenfahrzeug. Und wir sind da einfach mal hin, ganz unvoreingenommen und wollten uns das einfach mal anschauen. Dann hat uns der damalige Tesla-Verkäufer eine Probefahrt, eine kostenlose Probefahrt eben angeboten und hat gesagt, na klar, machen wir. Und haben das ausprobiert und eigentlich beim ersten Mal beschleunigen und nach der ersten Probefahrt war klar, okay, wir kaufen jetzt so ein Elektrofahrzeug und es wird auch nichts anderes mehr geben in der Zukunft. Also ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber wir kommen auf Tesla später nochmal zu sprechen.
Gerne, da auch bei den Probefahrten, ich habe auch ein paar machen dürfen, die Kunden haben gesagt, oh, hier klappert es, schlecht verarbeitet, aber ich nehme ihn trotzdem. Das war, weil die Beschleunigung, das war alles.
Ja, das Erlebnis, einfach geil. Ja.
Genau, Mobility House. Und dann, Tesla hat angeklopft bei Mobility House, weil Mobility House war der Heimladeanbieter für Tesla. Also wenn man sich ein Tesla-Auto gekauft hat, dann hat der Verkäufer einen an Mobility House weiterempfohlen, die Heimladestation installiert hat. Mhm. Und Tesla hat dann bei Mobility House angeklopft und gesagt, wir wollen ein europäisches Supercharger-Netzwerk ausbauen. Habt ihr Leute, die uns unterstützen können? Und dann hat Mobility House gesagt, als junges Unternehmen, wir brauchen Geld, wir schicken den Christian als Berater auf Tagessatzbasis, weil der hat ja Beratung früher gemacht, der kann das schon. Das war dann im September 2013. Dann bin ich da hin zu Tesla und der Counterpart war ein Amerikaner, der ist von Tesla nach Europa geschickt worden und ihm wurde gesagt, du darfst erst nach Hause fliegen, wenn die ersten Ladestationen stehen. Das ist kein Witz, wirklich. Craig hieß der. Und dann hatten wir bis Weihnachten Zeit, die ersten Standorte aufzubauen. Und alle haben gesagt, das ist unmöglich, das schafft ihr nicht. Aber da habe ich das erste Mal gesehen, wenn man was wirklich will, dann schafft man es auch. Stichwort Bauantrag. Wir hätten den Bauantrag physisch nach Nordhorn, da saß einer der Partner, schicken können. Dann hätten die den einen Tag oder zwei Tage später bekommen. Die hätten unterschrieben physisch auf den Bauantrag, hätten ihn wieder zurückgeschickt. Du hättest es zum Bauamt gebracht und so weiter. Er ist eine Woche verloren. Was haben wir gemacht? Wir sind morgens ins Flugzeug gestiegen, sind hingeflogen, haben uns die Unterschrift geholt, sind mit dem Zug oder mit dem Auto zum Bauamt gefahren und haben abgegeben am gleichen Tag.
Ich sage jetzt nichts zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da sollte man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein bei dem Thema. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel, weil du sprichst mir da auch so ein bisschen aus der Seele. Wenn man wirklich was will, wenn man wirklich überzeugt ist von etwas, dann geht's auch. Also in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es ja immer wieder Beispiele, die da dagegen sprechen. Aber man kann schon mit dem richtigen Einsatz und mit dem richtigen Willen, kann man unglaublich viel wettmachen. Und das ist ja was, da ist Tesla, glaube ich, immer rausgestochen. Also gerade so in diese Richtung. Deswegen, ich wollte dich sowieso noch fragen, wie war es, dann für Tesla zu arbeiten? Also du hast ja gesagt, erstmal warst du in der Beratung für Tesla, aber du bist ja später dann da noch hingewechselt.
Genau. Also wir hatten dann zu Weihnachten das Ziel erreicht. Wir hatten 4 Standorte in Deutschland, einen in der Schweiz und 2 in Holland und sind vor Weihnachten mit dem Model S von Amsterdam nach St. Anton gefahren. Dachgepäckträger drauf an einem Tag. Da durften dann, also meine heutige Frau durfte dann auch mitfahren und waren 4 Autos in Summe und haben halt gezeigt, es funktioniert. Wir sind morgens gestartet, waren am späten Nachmittag in St. Anton. Das war 2013. Da gab es gerade ein Jahr den i3 mit einer Reichweite von, keine Ahnung, 100 Kilometern.
Ja.
Und dann
quasi keine Ladestation, die
dann
nicht
hat,
von Tesla waren.
Genau, ja. Und dann hat Tesla mir ein Angebot gemacht, sagt, komm doch zu uns, wir bauen jetzt ein europäisches Team auf, du bist Mitarbeiter Nummer 1 und wir suchen Leute. Dann habe ich mit dem damaligen Gründer von Mobility House, Thomas Raffeiner, gesprochen. Er hat gesagt, du, super Chance, aber wenn die morgen keinen Bock mehr haben auf dich, dann schmeißen sie sich raus. Aber wieder, ich habe gesagt, komm, ich habe nichts zu verlieren, ich mache das jetzt einfach. Ich habe da Bock drauf auf die Sache und habe mich habe dann im Januar begonnen bei Tesla. Und wir haben dann ein europäisches Team aufgebaut und dann sehr, sehr zügig die Standorte ins Feld ausgerollt und hatten dann 2015 ein europäisches Netz an Schnellladestationen, dass man eigentlich ganz gut reisen konnte. Und weil
was
du nicht
bedeutet das in Zahlen?
Weit über 200 Standorte waren das. Ich beantworte gleich noch deine Frage, was es heißt, für Tesla zu arbeiten, aber ich möchte es auch wieder in so einen Kontext setzen. 2015 gab es keine andere Infrastruktur quasi, also mir nicht bekannte. Und der damalige Verkehrsminister, der Alexander Dobrindt, hat im Köschinger Forst, also wenn man nach Nürnberg fährt, dann auf der Raststätte, den ersten 50 kW-Charge eingeweiht. Während Tesla ein europäisches Netz schon hatte mit 135 kW. Jetzt weiß jeder, der elektrisch fährt, was Ladegeschwindigkeit bedeutet und 50 kW ist nichts. Ja. Und das, was ich das Traurige an der Geschichte finde, ist, es hat ein anderer 2 Jahre lang bewiesen, man kann mit mehr als doppelter Ladegeschwindigkeit laden, hat ein europäisches Netz und dann fangen die Deutschen mit viel Steuergeld an, eine veraltete Technik aufzubauen. Man kann es nicht anders sagen. Also es ist eigentlich
traurig. Was war aus deiner Sicht das Problem?
Wahrscheinlich auch mitunter die deutsche Automobilindustrie. Wir mussten uns, als wir das Netz aufgebaut haben, ständig anhören, die Batterien werden brennen, das funktioniert nicht, die Netze klappen zusammen, also brechen zusammen. Sehr viel Gegenwind. Also das war nicht gewünscht. Und das ist auch wieder so ein Thema, was einen motiviert, weil es am Anfang ein Nischenthema, alle sagen, das wird nicht funktionieren und du beweist jedem, es geht doch.
Ja.
Und was Tesla arbeiten, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man alle Freiheiten hatte. Also wenn man, die haben gesagt, uns ist egal, wo du arbeitest, wie du arbeitest, aber wir erwarten von dir, du hast eine klare Mission und die musst du erfüllen. Und
also extrem leistungsgetrieben, ja, oder?
Ja, man ist nur an der Leistung gemessen worden, an nichts anderem.
Ich glaube, es ist heute noch ähnlich bei Tesla. Oder denkst du, es hat sich verändert? Ich weiß nicht, sprichst du noch mit Leuten aus deiner Vergangenheit?
Ja, es sind noch einige da, die mit mir damals begonnen haben oder die ich angestellt hatte. Ich meine, mittlerweile ist Tesla ein Großkonzern. Die haben auch Prozesse eingeführt. Also um dir ein Beispiel zu nennen, damals Rechnungen wurden an eine E-Mail-Adresse geschickt und dann bezahlt. Du hast aber nie Feedback bekommen, ob sie bezahlt wurden. Teilweise wurden sie 2 oder 3 Mal bezahlt. Dann haben dich Netzbetreiber angerufen und gefragt, wohin sie die 150.000 Euro zurücküberweisen dürfen. Du hast dann keine Antwort bekommen. Also intern, welche Kontonummer. Es war schon ein ziemliches Kuddelmuddel, aber auf der anderen Seite vielleicht auch der Erfolg, weil einfach wenn du dich da jedes Jahr verdoppelst, verdreifachst, dann die Prozesse sind nicht schnell genug, die kommen nicht hinterher und dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst, stopp, wir wachsen jetzt nicht mehr und ziehen die Prozesse nach oder du akzeptierst halt, dass nicht das alles
auf dem Weg
effizient, genau, effizient ja. läuft. Kennst du vielleicht.
Kenn ich. Ja. Also spüren wir genauso. Also auch die PV-Branche an sich und dadurch natürlich auch Memodo ist die letzten Jahre extremst gewachsen. Und da verlierst du einfach gewisse Körner auf dem Weg. Das ist ganz normal. Du musst nur irgendwann wieder zur Besinnung kommen und musst halt die Dinge, die eben dem Wachstum nicht standhalten konnten, musst du halt entsprechend wieder aufholen und musst du dann flicken. Das ist sehr mühsam im Nachhinein. Manchmal denke ich mir, hätte ich gern ein paar Dinge vorher schon geklärt, die einen besser vorbereiten auf das, was kommt, also auf dieses exponentielle Wachstum. Aber da muss man sich auch ehrlich sein, es geht gar nicht. Du kannst nicht alles vorhersehen und jeden Tag passiert wieder irgendein neuer Wahnsinn. Und ja, von dem her kann ich mir das schon vorstellen, dass das eine atemberaubende Achterbahnfahrt war wahrscheinlich zu der Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber wahrscheinlich total spannend.
Ja, und das ging weiter 2015. Und da kam so das, wie nennt man das, Life-Changing Moment. Der Greg, wie der damals, also von dem ich gesprochen hatte am Eingangs, der hat gesagt, Christian, wir haben das nächste große Thema, Tesla Energy. Also der Heimspeicher, die Powerwall und für die Utilities die Powerpacks. Und wir glauben, das wird größer als das Car-Business. Also die sind damals davon ausgegangen, dass der ganze Speichermarkt viel, viel größer wird als das Auto. Da gab es kein Model 3 und kein Model Y, was ja mittlerweile die bestverkauften Autos der Welt sind. Aber die haben gesagt, Model S und X ist schön und gut, aber die Batterien, die werden richtig abgehen. Und wir brauchen wieder jemanden, der uns hilft, das Produkt nach Europa zu bringen.
Wenn du von Batterien sprichst, meinst du Heimspeicherbatterien, also Batterien für den Eigenheimbedarf oder für den, ich sage jetzt mal, gewerblichen beziehungsweise Utility, also ja. Großspeicher?
Beides, also wir hatten beide Produkte, den Heimspeicher, die Powerwall und den Utility, das Powerpack. Wir haben uns dann aufgeteilt, ein Kollege und ich, also er hat das Utility, das Powerpack gemacht, ich den Heimspeicher, die Powerwall. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie bringe ich dieses Produkt in den deutschen und den europäischen Markt? Und dann hatte ich das Riesenglück, dass ich zwei Jungs, dich und den Tobi, genau, den Enrico, den habe ich am Anfang noch nicht wahrgenommen, der war im Hintergrund, aber euch beide, ihr kamt in die Blumenstraße in München, habt gesagt, wir wollen das Produkt verkaufen.
Weißt du eigentlich, wie es dazu kam, dass wir in die Blumenstraße kamen? Nee. Es war tatsächlich so, wir haben ja zu der Zeit, also mit Modo haben wir ja schon Energiesperrsysteme verkauft. Ja, 2013 gestartet, dann ging es los mit Bleigel-Batterien, Hoppeke BAE. Die meisten kennen das heute quasi als Auto-Starter-Batterien, ein bisschen anders konzipiert, aber im Grunde sehr ähnlich zu dem. Dann kamen die ersten Lithium-Ionen-Speicher. Damals haben wir Samsung und LG vertrieben. Und irgendwann, es müsste 2015, hat sich Elon Musk vor die Kamera gestellt und hat quasi in die Welt hinaus posaunt, dass Tesla jetzt auch Energiespeichersystem macht. Ich hatte das gesehen in der damaligen Keynote und wir haben in dem Moment sofort entschieden, alles klar, das Produkt brauchen wir, das wird vieles verändern, weil eben durch Tesla auch diese Strahlkraft dann plötzlich in den Markt kam. Und wie wir halt so sind, habe ich den Hörer in die Hand genommen, habe irgendeine Nummer bei Tesla angerufen, habe mich da durchgefragt, wer mir denn hier etwas zu Energiespeichersystemen sagen könnte. Niemand hat irgendwas gewusst zum Thema Energiespeichersysteme. Die meisten haben das auch erst aus der Keynote von Elon Musk erfahren, dass jetzt bei Tesla überhaupt sowas gibt. Und irgendjemand meinte dann aber, rufen Sie mal in der Blumenstraße an, im Tesla-Store, das war ja der Store für die Tesla-Fahrzeuge, vielleicht weiß da jemand was. Und ich weiß nicht mehr, ob ich mit dir dann gesprochen habe oder mit Daniel und Alex Schoch, war damals noch bei euch im Team. Auf jeden Fall, ich glaube, es war Daniel, mit dem ich dann gequatscht habe und der meinte, ja, kommt doch einfach mal vorbei. Wir wissen auch noch nicht wirklich was, aber dann unterhalten wir uns mal. Ja. Und ich glaube, zwei Tage später sind wir dann bei euch im Store gestanden.
Ja, aber es ist klassisch Tesla. Also Elon kommuniziert was, keiner weiß was. Das Produkt ist nicht fertig, aber kann schon losrennen. Ja, genau. Und dann haben wir uns ja kennengelernt. Und auch da in dem Fall, da merkt man, ihr wolltet das Produkt unbedingt. Ihr habt einen amerikanischen Vertrag vorgelegt bekommen. Und ich habe gesagt, wir unterschreiben den.
Ich gesagt, ja, und ich möchte dir nicht zu nahe treten, Christian, aber im Gegensatz zu euch wussten wir, wie der Markt tickt und was vom Markt gefragt wird. Ich kann mich nur erinnern, die ersten Zahlen, die ihr so uns präsentiert habt, die ihr euch erwarten würdet von uns als Partner, die waren komplett hirnrissig, total aus der Luft gegriffen. Also die Zahl, die da von Tesla gefordert wurde anfangs, die war, glaube ich, viermal so groß wie der damalige Energiespeichermarkt in ganz Europa insgesamt. Das haben wir euch damals auch gesagt und ihr habt das Gott sei Dank irgendwie angenommen. Und dann sind wir da gemeinsam gestartet.
Ja, der Elon hat gesehen, wie viele PV-Anlagen in Deutschland im Netz sind und gesagt, okay, jeder braucht einen Speicher. Dass es damals eine Einspeisevergütung gab von 40, 50 Cent und es wirtschaftlicher Wahnsinn wäre, das zwischenzuspeichern, hat er nicht gesehen oder wusste er nicht, war ihm auch egal. Ja. So ein bisschen so sind die falsch Zahlen beraten. Entstanden. Ja. Ja. Aber du hattest vollkommen recht, also ich persönlich oder das Gesamt, also Alex und Daniel, wir hatten alle keine Ahnung, wie man eine Batterie in den europäischen Markt bringt.
Aber eins möchte ich da gleich sagen, die Anlagen kommen noch. Die ganzen Anlagen, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland gebaut wurden, über 1 Million Photovoltaikanlagen, die kommen alle noch jetzt in den nächsten Jahren. Sukzessive laufen die alle aus der Einspeisevergütung raus und die allermeisten davon werden den Speicher nachrüsten. Ja. Also die große Zeit der Energiespeicher kommt eigentlich erst. Ne?
Ja. Ja, zeigt auch, wie hochwertig die ganzen Produkte sind, die installiert wurden. Ich meine, die, was hat man da, 10, 15 Jahre und die halten jetzt 20, 30 Jahre, die Solarmodule. Also allein das Invest der ersten Stunde, das ist ja
Teile, teilweise auch die alten Wechselrichter, ja. SMA-Wechselrichter, Fronius-Wechselrichter, Costa-Wechselrichter, hast du ganz viele aus erster Stunde, die immer noch laufen.
Ja, nee, hast recht, die kommen noch. Genau, und dann hatten wir eben das Riesenglück, dass ihr kamt, wir hatten keine Ahnung, ihr habt auch nicht groß Fragen gestellt, ihr habt diesen englischen Vertrag unterschrieben, wahrscheinlich war da US-Recht, ihr habt da nicht groß
wie immer
nachgefragt und verhandelt, weil das wäre der Tod gewesen, mit den US-Juristen das zu verhandeln. Und dann habt ihr, ich glaube, in 2015 den ersten Container bekommen.
Ja, ja. Wir waren tatsächlich die Ersten, die die Tesla Powerwall in die Europäische Union eingeführt haben und waren somit der erste Händler für Tesla.
Ja.
Hat uns natürlich auch echt Reichweite gebracht, auch ziemlich gute Publicity tatsächlich. Und ich glaube, das war auch so ein Augenöffner für viele in der Branche, die bis dahin Mimodo eher belächelt haben oder so als Eintagsfliege abgekanzelt haben. Ich glaube, mit diesem Tesla-Deal haben sich viele gedacht, die Jungs sollte man vielleicht doch ernst nehmen.
Ja.
Da müssen wir mal genauer hingucken.
Ja, das kann ich zustimmen, weil ich habe ja dann auch mit anderen Großhändlern gesprochen und da haben mich viele gefragt, warum wir überhaupt mit euch sprechen. Also, sie haben das nie verstanden, weil sie gesagt haben, wir sind doch die Großen, die Platzhirsche, ihr müsst mit uns sprechen. Aber ich habe das immer verteidigt und auch Anekdote, du weißt es selber, ich glaube 2700 Euro war der damalige Preis, den auch Elon Musk auf der Bühne gesagt hat, $3000 hat er, glaube ich, gesagt. Und da gab es noch nichts zu verhandeln, das war der Preis. Ja. Und alle dachten ja, es gibt den Großkundenrabatt oder den Großhandels, aber gab es ja nicht, es war der Preis. Und das war eigentlich, hat auch die Verhandlungen, also nicht nur mit euch, aber mit anderen auch, hat sehr viel Spaß gemacht, weil man hat 5 Minuten lang immer versucht, über den Preis zu sprechen und jedes Mal, nee, das ist der Preis, das ist der Preis. Und dann hat man über, wie können wir es zusammen vermarkten. Also viel, viel zielführendere Gespräche als 90% über den Preis verhandeln, sondern 90% ging darüber, wie können wir zusammen jetzt die Installateure schulen, wie machen wir die Roadshows, viel zielgerichteter. Also es ist eigentlich sehr positiv gewesen, auch beim Model S und bei den anderen Fahrzeugen. Es gab ja nie Rabatte. Das war immer, das ist das Fahrzeug, wir brauchen nicht über den Preis sprechen, lass uns jetzt über alles andere sprechen, aber nicht über den Preis.
Ja, ich glaube tatsächlich, was du sagst, das zeichnet uns schon aus, hat uns immer ausgezeichnet, ist heute auch nicht viel anders. Wir sind immer sehr vorwärtsgetrieben gewesen. Also heißt wenig rückwärtsgewandt, immer der Blick nach vorne, immer der Blick nach, wie kann ich die Produkte optimal vermarkten, wie kann ich den Markt größer machen, was kann ich für den Kunden tun, um für den mehr Geschäft zu generieren. Also wir als Händler müssen ja immer überlegen, was muss ich eigentlich tun, damit mein Kunde, der klassische PV-Installateur, am Ende mehr Geschäft machen kann, in derselben Zeit, mit am besten derselben Manpower. Und wie können wir da unterstützen? Ja. Und Tesla war eins dieser Themen, denn zu der Zeit war es ja so, dass ganz viele Installateure Schwierigkeiten hatten, an Endkunden zu kommen, also an Leads zu kommen. Der Photovoltaik hatte ja zu der Zeit überhaupt keine Strahlkraft mehr. Das wurde ja von allen totgeredet und das lohnt sich nicht mehr und du kennst die ganzen Stories. Und ich denke, die meisten, die uns zuhören, kennen diese Geschichten auch sehr gut, weil sie wahrscheinlich dann zu der Zeit auch selber dabei waren. Und Tesla hat da, und man kann heute über Tesla sagen, was man will, aber Tesla hat zu der Zeit wieder einen riesengroßen Scheinwerfer auf die Photovoltaikbranche beziehungsweise auf die Energiespeicherbranche gelegt. Und das hat vielen sehr geholfen.
Ja. Ja, und ihr habt das ja auch sehr clever gemacht, weil zum Glück seid ihr nur im deutschsprachigen Raum und Tesla hat immer gesagt, keine Werbung. Und dann, ich erinnere mich noch gut an das Bild im PV Magazine vor eurem Lager, diese Holzkiste. zum Glück hat es keiner.
Das Foto habe ich mit meinem Handy aufgenommen damals.
Ja, das war genau die Werbung, die wir gebraucht haben, die wir als Tesla aber nicht machen durften, weil Elon gesagt hat, keine Werbung. Und zum Glück ist es auch nie bis USA gekommen, sonst wäre ich auch ein Kopf kürzer gewesen. Aber das war die Werbung, die alle gebraucht haben und die war dann auch relativ schnell mit Abstand die größten Powerwall-Händler in ganz Europa.
Ja.
Also da kam lange nichts. Also.
Hat auch mega Spaß gemacht. War nicht immer ganz einfach mit Tesla, das kann man auch mal sagen. Schöne Grüße an die Kollegen, die noch dort sind. Wir arbeiten ja auch heute weiterhin mit Tesla. Und heute wieder viel enger als, ich würde mal sagen, die letzten paar Jahre. Aber klar, diese Firma, dieser Konzern tickt schon sehr eigen.
Ja.
Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Genau, und eigen, das möchte ich noch sagen, also das war auch der Grund, warum ich dann letztendlich von Tesla weggegangen bin. Es war 2016, da hat Elon Musk in einer Nacht- und Nebelaktion entschieden, wir machen jetzt den Direktverkauf, wir bypassen die Großhändler. Und dann habe ich auch gesagt, das ist nicht, ich kann nicht 2 Jahre lang eine Vertrauensbasis aufbauen, sehr loyal und vertrauensvoll arbeitet man zusammen und dann gehe ich morgen zu dir und sage so, das war's, ihr seid raus. Habe ich einfach nicht unterstützt, sondern dann war klar, ich muss was Neues suchen, weil das so geht man nicht mit Partnern um. Man kann das ausphasen über eine Zeit, aber du kannst nicht sagen, so Feierabend, ihr kriegt morgen nichts mehr. Das fand ich
war harter Tobak, muss man echt so sagen. Und wo hat sich dann hinverschlagen?
Genau, dann hatte ich 2016 war das gelesen, dass Porsche ein 800-Volt-Fahrzeug bringt und dachte mir, das klingt spannend, Elektrofahrzeug. Zu der Zeit, es gab immer noch nur die 50 kW Infrastruktur, teilweise auf den Autobahnen. Da habe ich Porsche geschrieben und gesagt, hier, ihr braucht doch sicher eine Schnellladeinfrastruktur à la Tesla, weil ohne die braucht ihr kein Fahrzeug bringen.
Was da heißt das, du hast den geschrieben? Du hast den einfach eine Mail geschrieben?
Ja, bin einfach, also wie nennt man das,
Kalterquise,
ja.
Du wolltest dich selbst verkaufen.
Ja, ich hab gesagt, also ich könnte euch da helfen. 2 Tage später haben die mich eingeladen zum Interview nach Zuffenhausen und gesagt, hier kannst du morgen beginnen. Es gibt ein Joint Venture, an dem arbeiten wir gerade dran. Das ist aber nicht spruchreif. Deswegen hast du einen Porsche-Arbeitsvertrag. Wenn das Joint Venture kommt, musst du rüberwechseln. Aber wir wollen nicht haben. Wir bauen nämlich genau das Netz auf.
Geil.
Das war dann Ionity. Und dann habe ich im Februar 2017 bei Porsche begonnen. Und im Ende 2017 ist dann Ionity gegründet, da bin ich dann formal rüber. Und wir sind dann 2016 schon losgelaufen und haben die großen Rahmenverträge mit Tank und Rast, Shell, OMV geschlossen. Es war damals noch vermeintlich leicht, weil keiner an Elektromobilität geglaubt hat. Also selbst obwohl die Hersteller schon gesagt haben, man, das hat Shell, OMV, hat gesagt, macht ruhig, hier, ihr könnt unsere Standorte nutzen, interessiert uns nicht.
Du meinst, es war leicht, weil niemand an die Elektromobilität geglaubt hat?
Ja, die wollten nicht investieren. Wir haben halt, wir haben gesagt, wir bauen jetzt ein Netz an 350 kW Infrastruktur, sind halt belächelt worden von allen. Die Hersteller, also die Ölkonzerne haben gesagt, das braucht keiner, das gibt's nicht. Die Ladetechnologie, also wir glauben an Verbrenner nach wie vor. Und der Grund, warum es dann einen Porsche Charger gab von 350 kW ist, um den Markt zu pushen, zu sagen, entweder lieber ABBs und andere, entweder ihr produziert die auch oder wir machen es selber. Also Porsche hat einen eigenen Ladecharger, das ist heute der ADS-Tech, den man vielleicht kennt, vielleicht hast du schon mal gesehen. Das war der ehemalige Porsche-Lader. Den haben die produziert, um den Markt zu pushen auf 350 kW Infrastruktur, also die Entwicklung dahin zu treiben.
Spannend, wusste ich gar nicht.
Ja. Und aber genau, die etablierten, also die größten Ölkonzerne, die hatten ja die Standorte auf der Autobahn.
Aber kein Interesse eigentlich.
Die wollten nicht investieren und haben uns die Standorte, also wir hatten wirklich Listen und konnten uns aussuchen. Das haben die später bitters bereut. Aber das war der Gunst der Stunde 2016. Damals noch immer undercover. Also wir haben die Verträge als Porsche teilweise abgeschlossen und dann transferiert in das Joint Venture. Mhm. Und genau, das habe ich 7 Jahre gemacht in Europa. War auch wieder so eine Passion, weil ich gesagt habe, okay, Tesla war zu der Zeit immer noch nur Tesla only. Und ich habe auch gesagt, wir brauchen eine Infrastruktur, eine vernünftige für jedermann, weil Tesla hat es jetzt aufgemacht, aber es war zu der Zeit noch nicht. Und ich habe halt dann angefangen zu sagen, okay, wie muss so ein Netz aussehen, dass man überall hinfahren kann? Also klar kannst du sagen, ich mache einen Standort zwischen München und Nürnberg zum Beispiel oder so, oder 3 bis Berlin. Aber das ist ja kein komfortables Reisen, weil da muss ich immer so, genau. Und da habe ich gesagt, es muss viel dichter sein, das Netz. Und bin da auch teilweise intern etwas angegriffen worden, warum ich so ein dichtes Netz aufbaue. Aber ich habe gesagt, hier mit den wenigen Standorten, also 400 war damals der ursprüngliche Plan für Europa.
Ja.
Aber das reicht nicht. Und mittlerweile reden wir über 1000, weit über 1000 Standorte, die sie jetzt noch entwickeln.
Nur Ionity?
Ja.
Es ist abgefahren. Ich bin ja ehrlich gesagt sehr dankbar. Ich als Elektroautofahrer bin dir sehr, sehr dankbar, Christian, dass du das vorangetrieben hast, auch das engermaschige Netz dafür gekämpft hast. Weil ich glaube, das kennt jeder, der mit dem Elektroauto unterwegs ist. Klar, du könntest dich darauf einstellen und danach richten, dass in 100, 200 Kilometer wieder ein Lader kommt. Aber es ist halt schon ein bisschen Pain.
Ja.
So, und was du ja eigentlich nicht willst, ist, dass du immer diese weitschauende Vorausplanung machen musst, sondern du wirst dich in dein Auto setzen, wirst losfahren. Wenn die Batterieladung zur Neige geht, wirst du rausfahren, kurz mal 10 Minuten, 15 Minuten anstecken, dir einmal kurz gehst du dreimal ums Auto und dann reicht die Reichweite meistens eh schon wieder. Und dann steigst du wieder ein und fährst du weiter, ja, ohne eben diese große Planung zu machen. Und alle, die vor 10 Jahren schon ein Elektroauto gefahren sind, die wissen noch, wie es damals war. Da musstest du nämlich genau das machen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass ich es heute nicht mehr machen muss. Also
es funktioniert wirklich gut. Mein Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ist die Infrastruktur da, als ich dann vor einem Jahr auch also viel Langstrecke gefahren bin und auch in Regionen kam, wo es dann kein Ionity gab oder wir noch nicht so dicht waren. Irgendwann gab der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss nicht mehr vorab schauen, wo kann ich laden, sondern das Netz war mit dank also EnBW, Aral, Shell, Fastnet, um nur einige zu nennen, EVgo und auch im Ausland war dann so guter Setup. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Infrastruktur eigentlich da ist. Hm. Dieser Anschub, den braucht es gar nicht mehr. Und jetzt hätte ich auch wieder Spaß an was Neuem. Und dann waren wir Abendessen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann kam ein denkwürdiges Abendessen.
Und hier hatte ich sogar noch das Glück, dass du erst im, also da ist der Gedanke so ein bisschen gereift und dann warst du, glaube ich, im Urlaub und es hat noch so ein bisschen gezögert und so, wir haben es mehrfach verschoben. Und dann hast du mir von Peakplan erzählt, da dachte ich, genial, genau das ist genau der nächste Schritt. Weil was bringt Elektromobilität, wenn du Kohlestrom lädst? Und wir brauchen viel mehr Erneuerbare im Netz und die brauchst ja viel mehr Planungskapazitäten, dass das auch umgesetzt wird, weil der Wille ist ja da, aber
ja, absolut.
Die Schaufel nicht, oder wie man es.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dir damals die Geschichte erzähle, aber ich meine schon, war auch so ein bisschen prägend, würde ich fast sagen. Wir waren in, Enrico, Tobi und ich, also meine zwei Mitgründer, wir waren in China vor 5 Jahren, müsste es ungefähr gewesen sein, in Shenzhen. Bei BYD. BYD, heute größter Elektroautobauer der Welt. Und wir waren ganz beeindruckt. In Shenzhen, alle Taxis, alle Busse, komplette öffentliche Infrastruktur, alles elektrisch. Und Ladestation ohne Ende. Da haben wir mal gesagt, also ist ja toll hier, ist schon alles elektrifiziert und super, da müsst ihr hier ja ganz viel Wind- und Photovoltaikenergie haben. Gucken die uns ganz verdutzt an und sagen, nö, wieso Wind und Photovoltaik? Wir haben doch Atom. War vor 5 Jahren, heute sieht es anders aus, kommen wir vielleicht später auch gleich noch drauf. Aber da dachten wir uns auch, na gut, also das bringt hier alles überhaupt nichts, wenn die Energie, und im Grunde ja ein No-Brainer, wenn die Energie fürs Elektroauto nicht aus erneuerbaren Ressourcen erzeugt wird. Und so kam eben auch die Idee zu Peakplan. Und er sagt, was machst du da jetzt? Ich konnte dich irgendwie überzeugen und zu uns zu kommen.
Ja, da hast dann also dann wirklich dann so ein Momentum ausgelöst bei mir. Ich habe dann auch meiner Frau davon erzählt. Nee, und ja, das musst du jetzt machen. Das begeistert dich wieder, weil du hast schon lange nicht mehr so begeistert von deinem alten Job erzählt. Hast es zwar noch gemacht mit Passion, aber nicht mehr dieses. Ich meine, du hattest wieder so richtig Feuer in den Augen, als du von Peakplan erzählt hast. Hat es nur so bedingt verstanden, weil du hast mir auch nur so ein paar Brocken zugeworfen und dachte, nee, das ist genau das. Was mache ich da? Ich bin seit Februar dabei, bin da Managing Director. Wir haben 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wir helfen Unternehmen, also Baubranche, Immobilienwirtschaft, Agrar, Logistik und allen möglichen PV, Speicher, Ladeinfrastruktur umzusetzen. Also wenn die sagen, ich möchte jetzt in Speicher oder ich möchte in Solar oder in Ladeinfrastruktur investieren, ich habe eine Freifläche, ich habe ein Dach, aber ich weiß nicht so richtig, wie soll ich an die Sache rangehen oder auch die Wohnungswirtschaft, wir haben hunderte von Gebäuden, wie gehen wir an die Sache ran? Also wie kriegen wir das überhaupt umgesetzt? Und dann kommen wir ins Spiel und wir helfen also einerseits mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, das ist jetzt nichts Besonderes, aber das ist häufig der erste Anstoß, weil nicht immer hast du einen Entscheider, sondern viele und du musst ja auch schon auch das wirtschaftlich darlegen, dass das sinnvoll ist und nicht nur grün. Und wenn dann entsprechend die Bereitschaft da ist, basierend auf der Wirtschaftlichkeitsberechnung, dann machen wir die ganze Planung. Wir haben Partnerinstallateure, die bei der Realisierung helfen.
Aus dem Memodo-Netzwerk.
Genau, und dank Memodo haben wir natürlich auch beste Verfügbarkeit oder besten Zugriff auf Ware, können das ganze Thema Warenmanagement, dass es frist- und zeitgerecht auf der Baustelle ist, die ganze Abnahme kümmern wir uns, sodass der Kunde eigentlich uns einmal sagt, ich hätte gerne und am Ende die fertige Anlage bekommt. Mhm. Haben eigenes Speichersimulationsprogramm gebaut und können dann auch Speicher mit berücksichtigen und sagen, okay, du hast sehr hohe Lasten, du kannst durch den Speicher die Peaks shaven oder du kannst den PV-Strom speichern und entsprechend in deiner Produktion nutzen und können dann basierend auf der Simulation sagen, welche Speichergröße basierend auf den alten Lastgangdaten am besten wäre für den Kunden.
Wer sind die liebsten, ich sage jetzt mal, die liebsten Kunden von Peakplan? Weil ich sag mal so, wir haben ja mit Memodo, mit dem Großhandel und vielen tausend Installateuren, die wir in Deutschland beliefern, ist es eigentlich relativ einfach, regional, in Anführungszeichen einfach, ist nie einfach, aber ja. Funktioniert schon, regional PV-Anlagen zu bauen. Also ob jetzt im Eigenheim oder auch im Gewerbe. Was wir rausgefunden haben, war, die Komplexität entsteht dann, wenn eine Firma, ein Konzern, Energieversorger etc. viele Liegenschaften hat, viele Gebäude hat, die aber über die ganze Bundesrepublik verstreut sind. Also nicht regional zwei, drei Gebäude, sondern, ich meine, wir kennen unsere Peakplan-Kunden, die haben teilweise hunderte Gebäude in der Bundesrepublik, ja, quer verteilt. Jedes Gebäude sieht anders aus. Und diese Firmen wollen ja nicht 100 verschiedene Installateure haben am Ende, oder?
Nee, die wollen einen Ansprechpartner, maximal zwei, und der ihnen das gesamte Projekt abnimmt.
Und also der sich darum kümmert, alle, ja, diese Liegenschaften am Ende mit, also ja, einmal zu planen, ja, und dann auch mit PV.
Nicht nur die Liegenschaften, auch die Gewerke abnimmt, weil du brauchst ja dann auch einen Statiker, du brauchst die Installationsfirmen. Und jetzt kann natürlich der Eigentümer sagen, ich kümmere mich um alles selber, aber du sagst statisch, Gerüstbau, Installation, Ware, dann wird der auch nicht mehr froh. Und das ist ja nicht das Kerngeschäft. Das sind ja nicht Firmen, die auf PV spezialisiert sind, sondern das sind dann Fachleute für die Wohnungswirtschaft. Und die sind dann sehr dankbar, dass es dann Firmen wie Peakplan gibt, die unabhängig agieren und entsprechend dann im Sinn des Kunden agieren. Und unsere Stärke ist auch eben genau diese Komplexität an diesen vielen Liegenschaften verteilt über eine Region zu managen und strukturiert aufzuarbeiten. Mhm. Und der will regelmäßig ein Reporting haben, wo steht der gerade, wie ist der Stand, und das abliefern, aber halt eben auch bundesweit sicherstellen, dass es dann zügig und in hoher Qualität ausgerollt wird.
Warum macht das sonst niemand? Oder gibt es auch andere Firmen, die das machen?
Klar, es gibt auch andere Firmen, also keine Frage. Ich glaube, unsere Stärke ist eben, dass wir also die ganze Planung ACDC-seitig in-house machen. Dass wir unabhängig sind über den Großhandel, über Memodo, dass wir halt entsprechend auch das beste Produkt anbieten können und nicht jetzt die Planungsabteilung von einem Hersteller sind und den Kunden dann immer auf eine bestimmte Lösung drängen, sondern wir können sagen, du kannst ja aus dem gesamten Portfolio was aussuchen, wenn du eine Präferenz für einen Hersteller ABC hast, kannst du den nehmen, den können wir einplanen, oder du sagst dir, es ist egal, du willst die wirtschaftlich sinnvollste Lösung haben, das ist schon mal eine Stärke. Wir haben dank Memodo ein sehr gutes Installationsnetzwerk und können das bündeln. Und ich glaube, das ist schon eine Stärke, die andere so nicht haben. Es ist dann teilweise ein reines Ingenieurbüro, was dann vielleicht nur die Planung macht, aber keinen Warenzugriff hat und keine Installationsfirma im Hintergrund hat. Oder ist eine Installationsfirma, die sehr stark sind bei der Installation und vielleicht auch bei ein, zwei Objekten, aber dann halt auch regional sind und in Bayern oder in anderen Bundesländern stark, aber nicht jetzt in Hamburg installieren wollen, weil der Aufwand so groß ist oder weil sie dort sich noch nie rangetraut haben. Aber wieder Stichwort Energieversorger, du musst ja dann auch die Anlagen entsprechend anmelden am Netz. Und häufig ist der Painpoint ist dann, dass du diese ganze die Bürokratie in Deutschland, kann man sagen, wie es ist,
Jedes das ist Bundesland ja häufig tickt anders. Das, genau, jeder Netzbetreiber, ja, tickt ja anders.
Du musst halt überall immer hinterher telefonieren, nachfragen und so. Und das ist das alles, immer präsent zu haben, dass man nicht irgendwie aus irgendeinem Zeitpfad, das heißt die Netzanmeldung, vergessen wird und dann steht das Projekt und man kann nicht ans Netz gehen. Das ist genau die Stärke, dass wir das für die Projekte selbst bei hunderten Liegenschaften auf dem Schirm haben.
Was glaubst du, kommt da auf die Unternehmen, den ganzen deutschen Mittelstand, aber natürlich auch die Wohnungswirtschaft zu in den nächsten Jahren? Also ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt. Du steigst in den Flieger, guckst aus dem Fenster, siehst die ganzen großen Firmengebäude und stellst fest, auf den allermeisten davon ist noch nichts drauf. Ja. Oder wenn ich hier in München durch die Stadt fahre, geht es mir ganz genauso, auf den ganzen Mehrfamiliengebäuden relativ wenig PV zu sehen. Ja. Wo geht da die Reise hin, deiner Ansicht nach?
Also es muss, ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist ja eine Fläche, die ist eh schon da. Man versiegelt keine Flächen, keine zusätzlichen. Und ich bin der Meinung, wenn wir den Umstieg wollen, dann ist das der erste logische Schritt, weil du gehst dahin, wo es auch verbraucht wird. Also in der Stadt, wenn du in der Stadt PV machst, das ist ja sofort weggeatmet, in Anführungszeichen. Das ist nicht irgendwie, dass man es noch hunderte, tausend Kilometer transportieren muss, von Nord nach Süd. Oder. Ja. Aber das ist da, wo der Verbraucher sitzt, wird es auch produziert. Aber ich glaube, dass da jetzt auch viel passiert. Also mit dem Solarpaket 1, das Thema Mieterstrom, jetzt mal um bei bisschen nicht bei Gewerbe zu bleiben, sondern auch in die Wohnungswirtschaft mit Mietern, da passiert viel gerade. Der Smart Meter Rollout nächstes Jahr, so Gott will, soll er kommen. Also zumindest hast du als Endkunde das Recht, nächstes Jahr einen Smart Meter zu bekommen. Und ich glaube, dass sogar die Kosten gedeckelt sind. Wenn ich mich richtig erinnere, sind 30 Euro, die der Energieversorger maximal verlangen darf für die Installation. Und auch die jährlichen Gebühren sind gedeckelt, wenn du unter einer gewissen Kilowattstundenschwelle bleibst. Und das ist so der erste Schritt auch für das neue Energiesystem. Und dynamische Stromtarife müssen nächstes Jahr angeboten werden. Da sehen auch die Kunden auch erstmal so, dass der Strompreis nicht immer gleich ist, weil die meisten Endkunden schließen einmal beim Stromanbieter einen Vertrag ab und dann haben sie das ganze Jahr immer den gleichen Strompreis. Spiegelt aber nicht die Realität an der Börse wieder.
Ja. Und Energie wird erlebbar.
Ja.
Energie wird visualisiert. Ja. Das ist, ich habe das eingangs ja gesagt, früher war es so, hast du einen Stecker genommen, hast du in die Steckdose gesteckt und dann kam Strom raus. Ist heute immer noch so. Aber heute kannst du nachvollziehen, wo kommt dieser Strom her und was kostet er eigentlich? Ja. Also viel transparenter, als es früher der Fall war, als du einmal im Jahr das Ende deine Stromabrechnung bekommen hast. Und sagen wir aber, warum ist es für Gewerbebetriebe so spannend? Also was macht PV für Gewerbebetriebe so interessant? Warum seht ihr da gerade im Moment auch so einen Anstieg in der Nachfrage?
Es ist günstig, kann man nicht anders sagen. Also es gab gerade ein Update vom Fraunhofer ISE zu den Stromentstehungskosten. Also sind die Kosten, die man hat, wenn man Strom erzeugt. Und da haben sie alle also verschiedene Erneuerbare und die alten Kraftwerksarten verglichen. Und mit Abstand ist PV die günstigste Stromentstehung. Mhm. Und auch noch lokal. Also du hast ja kein Netz dazwischen, zahlst die ganzen Steuern, Abgaben und Gebühren nicht. Also wenn ich das auf meinem Dach, wo du produzierst, dann kann ich es direkt in der Produktion verwenden und zahle dann, also laut Fraunhofer, je nachdem 3 bis 6 Cent, also günstiger als der durchschnittliche Strompreis an der Börse. Ich habe keine Steuern, keine Abgaben und die Preise für Module sind auch gerade sehr, sehr attraktiv. Also wahrscheinlich so günstig wie noch nie.
Das stimmt, ja.
Ja. Und deswegen ist ja jetzt auch ein super Zeitpunkt zu investieren. Und ich glaube auch, dass
so ein bisschen, hätte man das jemals gedacht? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, als wir angefangen haben, 2013, da war ja sowieso die Photovoltaikbranche gerade am Niedergehen. Ja. Also zu der Zeit hat definitiv niemand mehr irgendwie an die Branche geglaubt, an erneuerbare Energien. Ich glaube, davor gab es auch schon viele, die es, ich sage eher mal dagegen gearbeitet haben. Das ist vielleicht ähnlich, wie du vorher erzählt hast, bei Tesla. Wo die alten Automobilkonzerne, also die etablierten Automobilkonzerne dagegen gearbeitet haben, war es in der PV-Branche ja ähnlich. Hier haben eigentlich die Energieversorger, Publicity dagegen gemacht. Und es kam am Ende ja alles anders, als man gedacht hat. Also die Zubauzahlen, die wir heute sehen, die sind ja meilenweit von dem entfernt, was irgendwann mal jemand antizipiert hatte. Und zwar nicht dem zurück, sondern es ist, wird viel, viel mehr zugebaut.
Also ich glaube, mit dem Überfall auf die Ukraine konnte man nicht mehr dagegen reden, weil die Preise, Gaspreise, Energiepreise sind brutal nach oben geschossen. Konnte man sich fast nicht mehr leisten. Die Regierung hat es ja subventioniert. Und da hat selbst die FDP von Freiheitsenergie gesprochen bei Erneuerbaren. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo keiner mehr sagen konnte, wir wollen es nicht, weil der Gesellschaft klar wurde, wir sind viel zu abhängig von Dritten und die können machen, was sie wollen mit uns, mit den Preisen. Und wir müssen Alternativen aufbauen und wir haben jetzt nicht irgendwie eine Uranmine oder Kohle groß im großen Stile. Gas haben wir gar nicht, außer Fracking, aber das ist ja erstmal verpönt, also will man ja auch nicht. Und dann ist die logische Konsequenz Erneuerbare und es ist auch mit Abstand die billigste Energieform. Also da gibt es nichts Billigeres. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt ein Pfad, der eingeschlagen wurde, der führt auch keinen Weg mehr dran vorbei. Das ist für mich vollkommen klar, es wird in die Richtung gehen. Ist mittlerweile auch in den breiten Medien angekommen. In der Tagesschau stand neulich, dass im ersten Halbjahr 60% der deutschen Stromerzeugung war aus erneuerbaren Energien, also aus Solar und Wind. Und das ist nicht mehr ein Nischenthema, sondern krass. Das ist jetzt in der breiten Öffentlichkeit.
Früher alle immer gesagt, geht nicht.
Ja.
Früher immer alle gesagt, ja. Da brechen uns die Netze zusammen, das funktioniert gar nicht. Warum funktioniert es?
Das ist eine gute Frage. Also die Wetterprognosen sind viel, viel besser als in der Vergangenheit. Damit kann man besser planen. Witzigerweise sind auch alle haben prognostiziert, dass die Dispatch-Raten, also die Frequenzangebote steigen werden, aber genau das Gegenteilige ist der Fall, also die sinken eher, weil eben die Prognosen besser werden und die Erzeuger von Wind oder Solar viel besser sagen können, was morgen oder in der nächsten Woche ansteht. Und damit dann die anderen Kraftwerksarten kann man besser einplanen. Du hast Speicher natürlich jede Menge im Netz mittlerweile. Ich glaube 15 Gigawattstunden Speicher, 10 Gigawatt, also ist auch eine erhebliche, also an Großspeichern, das Powerpack, von dem ich spreche, also diese großen Utility-Speicher, auch sehr günstig.
Es wird immer mehr.
Sehr, sehr günstig. Autos, jetzt sind die noch nicht so stark ins Energienetz eingebunden, aber stell dir vor, die können dann alle zwischenspeichern und wieder zurückspeisen. Es gibt heute schon mehr Elektroautos, als es Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland gibt. Das ist eine riesige.
Also du meinst an Speicherkapazität.
Ja, genau, danke. Und das ist da, der Kunde kauft das Auto so oder so und dann kann er zusätzlich noch den Speicher des Autos nutzen und Geld verdienen, ohne dass das der ursprüngliche Use Case war von ihm.
Ja.
Und das sind so Sachen, ich glaube, das sind so Effekte, die muss man mitnehmen. Die ganzen, ich meine, auf der Intersolar jetzt auch, war, glaube ich, das Thema Home Manager, Smart Home, also ich meine, Smart Home gibt es ja schon lange, aber so dieses Thema so, wie kann ich besser die Energie clever aussteuern im Haus? Und ich meine, das Thema dann den Speicher aus dem Netz laden, das wird auch kommen, dass man einfach nachts dann entsprechend lädt oder puffert, wenn zu viel da ist. Also ich glaube, das wird viel stärker jetzt kommen. Heutige Problem ist noch, dass die Steuern halt und die Abgaben, die Netzentgelte immer voll reinschlagen, was den Case noch bedingt attraktiv macht. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, die Regulatorik, die Politik, die Gesellschaft verstanden, da muss was passieren. Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, überall Kupfer zu legen, obwohl man bessere Lösungen hätte. Man muss sich ja viel Kupfer, viele Leitungen bauen, keine Frage. Aber viel, viel Ausbau kann man sich auch sparen, indem man die Intelligenz einsetzt.
Ja, absolut. Also ich sehe das wie du. Und das Thema Energiespeicher hilft uns da natürlich extrem, aber eben auch durch ein Smart Meter Rollout die neu gewonnene Transparenz über Stromflüsse. Erst wenn ich weiß, wie die Stromflüsse genau sind, kann ich sie natürlich auch entsprechend steuern und dann kann ich anfangen, die Wärmepumpe bei mir zu Hause intelligent zu steuern, den klassischen Stromverbrauch zu Hause intelligent zu steuern, aber natürlich auch mein Heimspeicher einzubinden, genauso wie das Elektroauto einzubinden. Und das Witzige ist ja, das funktioniert im ganz kleinen Maßstab, also bei mir zu Hause, das funktioniert aber auch im Gewerbe. Ja. Also ich kann im Gewerbe, kann ich ja im Grunde genauso hantieren. mit Gewerbespeichern, die, wie du gerade richtig gesagt hast, mittlerweile extrem günstig geworden sind, und spare mir dadurch einen weiteren Netzausbau, weiterer Ausbau, Trafo etc. pp. Weil ich glaube, eins darf man ja immer nicht vergessen, auch im Gewerbe findet ja die Elektrifizierung weiter statt. Also es heißt, die Fuhrparks der Unternehmen werden elektrifiziert, und nicht nur die, ich sage jetzt mal, klassischen Kfz, sondern auch die LKWs, also auch der LKW-Fuhrpark. Ja. Wenn ich höre, wir haben ein spannendes Projekt bei einer Spedition, die bauen jetzt schon, ich glaube, 30 Ladestationen irgendwie auf, weil sie wissen, dass in der Zukunft ihre LKWs und die Sprinter elektrisch fahren werden.
Ja. Ja, und stell dir vor, die laden dann mit 6 Cent aus der Solar. Also 6 Cent pro Kilowattstunde, so billig kannst du nicht fahren. Also das ist ja, da hat man plötzlich wieder einen Kostenvorteil auch, den andere halt nicht haben, die es nicht machen.
Ja, und irgendwann ist die PV-Anlage abbezahlt und der Speicher, dann fährst du kostenlos. Ja. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also die 6 Cent kostet dich ja nur so lange, wie du das Ding abbezahlst. Ja. Irgendwann gehört es dir und dann fährst du eigentlich for free. Also das finde ich auch mega spannende Entwicklungen, die wir da sehen. Jetzt haben wir gerade schon nochmal drüber geredet, oder du hast gesagt, PV-Module sind aktuell extrem günstig. Da würde ich gerne mal schnell reingehen. Warum ist das so? Also warum sind PV-Module, aber eigentlich Photovoltaik insgesamt, warum ist es heute so günstig?
Die Module sind natürlich sehr, sehr günstig geworden in den letzten Monaten. Ich denke auch, hat auch was mit Überkapazitäten zu tun, weil wir nach dem Überfall auf die Ukraine ist natürlich das Interesse massiv gestiegen, die Nachfrage massiv gestiegen, entsprechend Kapazitäten wurden aufgebaut. Jetzt haben sich die Strompreise ein Stück weit normalisiert, was dann das Interesse vielleicht bei dem einen oder anderen wieder sinken lässt oder, sagen wir, die Investition erstmal in die Zukunft verschiebt und sagt, das muss ich doch nicht heute machen, das mache ich morgen. Und die Produktion, die man aufbaut, die kommt aber nachgelagert. Es ist nicht so, dass am nächsten Tag die Produktion gleich da ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt, dass die Produktion jetzt da wäre und auch teilweise produziert und die Nachfrage halt es gerade nicht hergibt.
Deutlich zu viel Produktion tatsächlich.
Wenn man so will, wahrscheinlich.
Ich hatte letzte Woche einen namhaften Photovoltaikmodulproduzenten hier und der meinte, die chinesische Produktionskapazität liegt aktuell bei über 1000 Gigawatt Produktionsleistung. Ja. Und der Gesamtmarkt wird dieses Jahr aber wahrscheinlich nur 580 Gigawatt, der weltweite PV-Zubau, 580 Gigawatt sein. Also von dem her sieht man schon viel zu viel Produktionskapazitäten momentan da. Da muss man auch davon ausgehen, da wird es jetzt zu einer Konsolidierung kommen. Also die müssen runter. China möchte da meines Wissens bis Jahresende auf etwa 700 Gigawatt Produktionskapazität runterschrinken. Aber es bleibt dennoch komplett ausreichend da. Und das ist ja, ich meine, das Spannende, niemand hätte vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gedacht, dass die Photovoltaik oder der Photovoltaikzubau so rasant zunimmt. Ja. Also du hast mir das letztens auch mal gesagt, ich weiß nicht, hast du das, dieses Beispiel nochmal mit wie viel PV pro Tag mittlerweile zugebaut?
Ja, da war im Economist und das zeigt auch wieder, war Leitartikel der Solarindustrie, das zeigt auch wieder, wie das ins Massenmedium, auch wenn jetzt Economist vielleicht kein Massenmedium ist, aber trotzdem, dass die einen Leitartikel Solar haben. Ja. Und da waren zwei, finde ich, ganz spannende Zahlen. Also zum einen war über die Prognose und zum anderen zum Zubau. Und beim Zubau ist man, jetzt muss ich kurz spicken, 2004 hat man ungefähr ein Jahr gebraucht, um ein Gigawatt zu installieren. Und 2010 hat es nur noch einen Monat gedauert. Letztes Jahr an einem Tag. Und mittlerweile gibt es Tage, wo 2 Gigawatt, also einen halben Tag, wenn man so will, installiert werden, weltweit. Also da sieht man, wie schnell das plötzlich geht. Hat natürlich auch was zu tun, dass die Module deutlich leistungsfähiger werden, größer werden, aber auch die weltweit viel mehr Interesse da ist und investiert wird. Und Stichwort Prognose.
Ich finde das, ich muss da nur mal kurz drauf eingehen, weil als du mir das beim ersten Mal erzählt hast, fand ich es schon so krass. Und immer, wenn ich das wieder höre, denke mir, das ist so eine unglaubliche Zahl.
Ja.
Also 2 Gigawatt Photovoltaikzubau
pro Tag.
Pro Tag.
Ja.
Das entspricht einem Atomkraftwerk.
Ja.
Das ist jeden Tag ein Atomkraftwerk. Kann man, glaube ich, ungefähr so sagen.
Ja.
Also das ist wirklich unfassbar.
Ja.
Und ich finde, es wird ganz häufig vergessen, also gerade so in der aktuellen Debatte, insbesondere in Deutschland, wird immer noch negativ über Photovoltaik berichtet, wird immer wieder versucht, das klein zu reden. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was wir schon erreicht haben, was wir schon geschafft haben, das ist wirklich atemberaubend.
Ja. Aber ich glaube, die Prognosezahlen nenne ich gleich, aber ich glaube, es wird teilweise klein geredet und die Leute machen es trotzdem. Wenn ich mir mittlerweile sehe, wo überall Module draufgelegt werden, auf Gartenhäuser, auf Garagendächer, Nordausrichtung, also das ist ja, das würden die Leute ja nicht machen, wenn sie nicht so überzeugt sind. Und vielleicht sind es auch häufig Kunden, also das sehe ich jetzt bei mir selber. Ich habe 2009 meine PV-Anlage bekommen, leider viel zu klein. Ich hätte ganze Dach machen sollen, auch die Ausrichtung, die vielleicht nicht optimal ist. Ich bin da richtig süchtig und habe schon überlegt, wo könnte ich noch ein Modul hinlegen. Mache ich jetzt nicht, weil dann müsste ich auch einen Wechselrichter tauschen, einen neuen. Das ist mir gerade noch zu umständlich. Aber man sieht, die Medien oder die wird schlecht geredet und die Leute machen es trotzdem. Und das ist für mich auch wieder so ein Punkt, das kann man nicht mehr aufhalten. Das ist in den Köpfen drinnen. Es ist finanziell attraktiv und in den Köpfen drin und die Leute machen es. Und bei den Prognosen, 2009 hatte man 23 Gigawatt installierte Leistung und man ist davon ausgegangen.
Weltweit? Oder was
heißt? Weltweit, ja.
Ja.
Und man ist davon ausgegangen, dass man bis 2030 244 Gigawatt haben wird.
Und wie viel
haben wir? Und diese 244 ist bereits 2016 erreicht worden. Und wir reden mittlerweile von 1400 Gigawatt installierte Leistung weltweit. Da sieht man, das ist genau dieser Pfad, auch mit diesem, ich meine, zu einen Tag 2 Gigawatt installieren, wie schnell es dann plötzlich geht.
Ja.
Und ich glaube, also in dem Artikel vom Economist war auch, dass Mitte der 2030er Jahre wird Solar die Energieform weltweit sein, die den größten Beitrag an der Produktion darstellt. Und China, im Juni gelesen, Wind und Sonne haben Kohlestrom überholt. Also die installierte Leistung zusammen, Wind und gerade China, sagen ja alle, ist ja das Kohleland und ja, wenn die Chinesen, ja, was machen die? Die bauen ein PV-Feld nach dem nächsten, erzählen es gar nicht groß, die machen es halt einfach.
Die machen es einfach. Ja. Der chinesische PV-Zubau ist in etwa viermal so groß wie der deutsche PV-Zubau, jährlich.
Ja.
Also es ist wirklich Wahnsinn, wie die da vorangehen. Und das finde ich doch eigentlich irgendwie so einen schönen Abschluss hier für unsere kleine Talkrunde, weil ich finde es nochmal unglaublich, was wir bisher geleistet haben, was wir bis jetzt geschafft haben. Aber ganz viel haben wir noch vor uns, ganz viel müssen wir noch machen. Wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr so durch die Städte fahrt, wenn ihr durchs Gewerbegebiet fahrt oder in den nächsten Urlaub fliegt, guckt mal aus dem Fenster und schaut mal, wie viel da noch frei ist. Und wenn uns jetzt Unternehmen zuhören, was hast du gesagt, Landwirte, Energieversorger.
Jeder, der über PV nachdenkt, der eine Fläche hat, Dachfläche, Freifläche.
Der darf dich anschreiben.
Gerne.
So wie du damals Porsche angeschrieben hast.
Genau. Sehr gerne.
Okay, hey, mega geil. Hat total Spaß gemacht. Sau cool, dass du da warst. Und ich glaube, wir werden uns dann mal in einem Jahr oder so, werden wir uns hier nochmal treffen. Und dann gucken wir mal, was wir bis dahin geschafft haben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Sehr gerne, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr großen Spaß gemacht. Dann freue ich mich, dass wir uns in einem Jahr wieder hören.
Jo, bis dann. Und alle da draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.